Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Ihr Lieben, wir melden uns hier mit einem Sonderpodcast zu den aktuellen Ereignissen rund um das abgehörte Geheimgespräch deutscher Offiziere, welches in die Hände Russlands geraten ist und von dort gestern veröffentlicht wurde. Ein etwa 30 Minuten langes Gespräch zwischen vier Offizieren. Ich will mal kurz ein paar Medienberichte dazu durchgeben. Die Überschrift eines Artikels heißt Geheimgespräch deutscher Generäle geleakt. Wir rutschen dem großen Krieg entgegen. Wir würden das eher als Frage stellen. Guten Morgen, Andreas.
Ja, guten Morgen, liebe Eva. Ja, man steht hier momentan wirklich kopfschüttelnd vor den Nachrichten und kann kaum fassen, wie hier eine hybride Entwicklung sich in eine Richtung ganz klar durchzieht. Und die läuft auf einen Krieg im Prinzip in Richtung der Westfront aus Russland oder der Ostfront aus europäischer Sicht hin. Und diese generalstabmäßige Geschichte, wie hier so diese Zufälle gerade arbeiten, die machen einen natürlich wirklich große Sorgen. Und das sollten wir mal ein bisschen analysieren.
Wir wollen das heute tun in diesem Sonderpodcast. Also kurz zusammengefasst, es wurde gestern ein Gespräch veröffentlicht, das offenbar am 19. Februar in diesem Jahr stattgefunden hat. Hochrangige deutsche Offiziere hatten sich da, man kann es gar nicht richtig herausfinden, zum Teil offenbar über WhatsApp, zum Teil über ein WLAN-Netz eines Hotelzimmers in Singapur war das, glaube ich. Die hatten sich zusammengefunden und haben offenbar nicht nur, ja, auf jeden Fall haben sie über einen Angriff auf die Krimbrücke gesprochen, der offenbar in Planung ist. Es gab aber auch weitere Ziele. Und die Frage ist eben, die jetzt natürlich überall gestellt wird, wie weit ist die Bundeswehr, wie weit ist Deutschland in Wahrheit schon in diesen Krieg Ukraine-Russland involviert, also auch vor Ort. Dieses Gespräch hatte stattgefunden zwischen Brigadegeneral Gräfe vom Luftwaffenkommando, Oberstleutnant Fenske vom Lufteinsatzzentrum, dem Oberbefehlshaber und 16. Inspekteur der deutschen Luftwaffe, Generalleutnant Gerhards, und Oberstleutnant Frohstedt vom Lufteinsatzzentrum. Und man staunt, Andreas, wie deutsche Soldaten ja einen Eid ja geschworen haben auf das deutsche Volk. Und dazu gehört die Unversehrtheit des deutschen Volkes. Und offenbar relativ leichtsinnig über solche Dinge sprechen.
Ja, und das ist das Erschreckende eigentlich dabei. Ist es leichtsinnig? Ist es gewollt? Ist es geplant? Ist es Zufall? Ist es Dummheit? Was steht da jetzt hinter? Der militärische Abschirmdienst ist ja eine Organisation in Deutschland, die sehr genaue Vorgaben gibt, wie kommuniziert wird in bestimmten Offiziersebenen. Es handelt sich ja hier um eine oberste, nämlich Generalität, nämlich um die oberste Offiziersebene, die hier diskutiert. Das sind nicht irgendwelche Leute, die in der Kaserne ein paar Sprüche kloppen, sondern das sind Leute, die sich zusammengeschlossen haben. Und wenn ich sehe, dass einer dieser führenden Offiziere über ein Hotel-WLAN in Singapur sich einloggt, jeder Trottel weiß, dass man so etwas nicht macht, weil man weiß, dass dann sofort der Computer zu hacken ist. Also irgendwie erscheint mir das doch sehr ungewöhnlich, dass man das so dilettantisch macht. Oder gibt es da andere Dinge? Wir werden das wahrscheinlich nicht rausbekommen, aber wir gehen mal weiter ran.
Vielleicht fühlt man sich einfach auch sicher, weil bis jetzt nichts passiert ist und ist da etwas leichtsinnig. Es könnte doch aber auch sein, Andreas, das hattest du vorhin gesagt, wir reden ja seit gestern Abend über dieses Thema. Vielleicht ist es aber auch eine Art Verzweiflungstat und man hat ganz bewusst darauf gesetzt, dass es rauskommt.
Das wäre auch eine Möglichkeit. Wie wahrscheinlich, das ist es natürlich sehr schwer zu sagen. Wir wissen, und das wissen auch die Offiziere natürlich dieser obersten Ränge, dass die eigentlichen diplomatischen Gespräche und die eigentlichen wesentlichen Vorgänge nur auf der Geheimdienstebene stattfinden und mit Sicherheit nicht mit einem Bundeskanzler und einem Verteidigungsminister und einer Überschrift in irgendeiner großen Zeitung. Das spielt eigentlich relativ wenig Rolle, weil das sind mehr oder weniger die Opiumdinge, die man fürs Volk dann letztendlich streut. Und wenn dann unter diesen Bedingungen, dann unter solchen Abhörmöglichkeiten und jeder General weiß, dass er Schattenmenschen angesetzt hat von gegnerischen Geheimdiensten. Deshalb gibt es ja den militärischen Abschirmdienst, die ja genau diese militärischen brisanten Daten abschirmen sollen. Das ist ja genau deren Aufgabe. Und dann telefonieren die da so fröhlich durch die Welt über eine über so eine Hotel-WLAN. Das ist schon wirklich nicht mehr zu fassen.
Also wir wollen mal hier in die Berichte reingehen. Wir wollen das versuchen, ein bisschen zu ordnen. Die russischen Medien haben also gestern ein abgehörtes Gespräch veröffentlicht, in dem 4 ranghohe Bundeswehrränge darüber diskutieren, ob die deutsche Wunderwaffe Taurus die Krimbrücke und damit die wichtigste russische Nachschublinie für den Krieg in der Ukraine zerstören könnte. Dieser Mitschnitt wurde gestern als erstes von der Chefredakteurin von Russia Today, Frau Simonian, veröffentlicht. Und dieser Mitschnitt ging sofort viral. Wir hatten ihn auch relativ schnell auf dem Tisch. Und während wir beide noch überlegt haben, wie man jetzt damit umgeht, denn schließlich hatten die Russen das zuerst veröffentlicht und RT, Russia Today, ist verboten in Europa, darf man gar nicht nutzen. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir warten mal ab. Es kann ja auch ein Fake sein, künstliche Intelligenz und was da alles so im Raume gerade möglich ist. Aber dann ist relativ schnell am Abend die Bild und auch andere Mainstreamer damit rausgekommen. Erstaunlich schnell. Und erstaunlich schnell vor allem war man auch dabei, die Echtheit dieses Gesprächs nicht in Frage zu stellen, sondern schon mal sogar vorsichtig zu bestätigen. Andreas, bevor wir ins Detail gehen, viele Menschen sind jetzt schockiert, denn das, was ja tatsächlich von Politik und Medien seit über 2 Jahren vorbereitet wird, ist Deutschland, also nicht eben nur die Soldaten bei der Bundeswehr durch Manöver und so weiter, sondern vor allem auch die Bürger im Land, wie Herr Pistorius es immer gesagt hat, kriegstüchtig zu machen. Die Frage ist, rückt mit diesem Vorgang die Vorstellung, dass Deutschland tatsächlich direkt schon im Krieg ist oder zumindest derzeit hineingezogen wird, damit näher?
Naja, also die Sorge vieler Mütter, die Angst haben, dass ihre Söhne jetzt in den Krieg reingezogen werden, und zwar in der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 2024, man kann es überhaupt nicht fassen, die ist natürlich nicht komplett von der Hand zu weisen. Denn was hier gerade abläuft, ist ja eine ziemlich strategisch anmutende Gesamtsituation. Wir haben auf der einen Seite das Manöver in den baltischen Staaten mit 90.000 Soldaten und so weiter. Solange die Lage ansonsten ruhig wäre, kann man ja hier von einem Manöver sprechen. Aber die Lage ist eben nicht ruhig, sondern wir befinden uns in wirklich akuten Kriegsgefahren. Und in dieser Zeit werden die Soldaten quasi an die Grenze verlegt, an die Westgrenze Russlands. Und das Interessante ist, es werden keine Kasernen dort aufgebaut und so weiter, sondern, wir haben das vorhin mit einem Militärexperten noch besprochen, die leben dort vom Proviant. Die sind also mobile Kommandos, die dort unterwegs sind, mit schwerem Gerät in Richtung russischer Grenze unterwegs. Und das ist die NATO, die das macht. Und das sind also quasi fremde Menschen, also fremde Bürger von anderen Staaten, von anderen NATO-Staaten, die sich jetzt direkt mit schwerem Gerät an die russische Grenze voranpirschen. Und das in einer solchen dramatischen Zeit. Und wenn dann diese Dinge jetzt laufen, wie dieses hochgekommene Gespräch. Es geht hier nicht um diese Lachnummer in Potsdam, wo da im Prinzip man gesagt hat, da haben sich welche getroffen und wollten eine Deportation durchführen, wo Millionen auf die Straße gegangen sind. Ich frage mich, wo sind jetzt die Millionen, die auf die Straße gehen, wenn hier ganz offen Kriegseintritte der Bundesrepublik Deutschland in einen Krieg gegen Russland und zwar detailliert besprochen werden. Das wird nicht nur grob besprochen, wenn wir da mal irgendwas krachen lassen, sondern da geht es schon um Details.
Ja, also es ist ja ganz detailliert sogar, Andreas, man spricht ja konkret über Taurus.
Ja, also der Tichy hat das auch nochmal sehr, sehr schön hier zusammengefasst. Detailliert wird da ja erörtert, wie man Taurus, also dieses Raketensystem, befähigen könnte, die richtigen Ziele zu finden und zu zerstören. Also über Datenleitungen zwischen der Ukraine und Deutschland oder Übermittlung per PKW via Polen oder gleich mit Soldaten am Ort. Also es geht also ganz klar darum, wie man verschleiert den Eintritt Deutschlands im Krieg oder die Kriegsteilnahme Deutschland, dass das nicht so offen wird. Detailliert werden also Leistungen, die technischen Notwendigkeiten und die militärischen Möglichkeiten ganz klar ausgebreitet. Und Russland hört die ganze Zeit mit. Mittlerweile übrigens die ganze Welt. Man versucht im Westen, offenbar in Deutschland, so diese Dinge zu vermeiden, dass die Menschen das noch hören können. Aber es ist natürlich längst im Netz.
Ja, es ist viral gegangen. Und Russland hat sich ja zunächst vorsichtig zurückgehalten, um dann aber inzwischen von Seiten des russischen Außenministeriums eine Erklärung der Bundesregierung zu fordern. Wir gehen gleich konkret in die Inhalte dieser Gespräche oder dieses Geheimgesprächs, das die ganze Welt jetzt kennt, hinein. Also in Russland ist man entsetzt. Am Ende der Sendung gehen wir da auch noch in ein paar einzelne Zitate russischer Politiker ein. Auf jeden Fall schrieb Moskaus Außenamtssprecherin Maria Sacharowa, die ist ja jetzt mal in erster Linie in Charge dafür, sie sagt, Versuche, um Antworten herumzukommen, werden als Schuldeingeständnis gewertet. Das hat sie auf ihrem Telegram-Kanal geschrieben. Und zugleich veröffentlichte eben die Chefin des russischen Staatssenders RT, Margarete Simonyan, diesen Audiomitschnitt, 30 Minuten lang ungefähr, mit Rang und Namen der Beteiligten. Andreas, es geht ja hier nicht um ein paar Gefreite oder Unteroffiziere beim Kantinenklatsch, so hat es Tichy auch ausgedrückt. Es geht um die Teilnehmer an Entscheidungsgremien in Bundestag und Bundeskanzleramt, die also locker über diffizilste Militärtechnik und hochbrisante politische Entscheidungen plappern, so Roland Tichy. Der hat heute sehr schnell einen umfangreichen Beitrag veröffentlicht. Der ist lesenswert. Empfehlung hiermit. Und sie sprechen über die Vorbereitung von Entscheidungsgremien, an denen die Spitzen des Militärs und der Politik dabei sind. Und er nennt es ein wahrhaft makabres Kaffeekränzchen über den Krieg. Der Verdacht liegt nahe, dass, wie gesagt, einer der Beteiligten das Hoteltelefon benutzt hat oder das Hotel WLAN. Und ich frage dich jetzt nochmal, was steckt denn dahinter? Ist es wirklich so leicht, deutsche Geheimgespräche zu knacken? Und wie kann es sein, dass man den deutschen Generälen einfach locker im Internet bei der Kriegsplanung zuhören kann?
Naja, also wir sind hier in einer Situation, die man geschichtlich ja auch schon bewerten kann. Ich denke daran beispielsweise, dass damals Großadmiral Dönitz die U-Boot-Flotte zum Beispiel des deutschen Heeres im Zweiten Weltkrieg befehligt hatte. Dafür gab es damals Enigma. Das war diese geheime Chiffriermaschine, mit denen man Befehle eben halt gab. Das wusste man damals schon. Und heute ist es so, dass wir da quasi über ein Hoteltelefon mal eben telefonieren. Also es stinkt irgendwie ganz eigenartig, ganz hoch zum Himmel, weil diese Leute in den obersten Offiziersetagen sind keine Dummköpfe. Das muss man ganz klar, das müssen wir ganz klar unterscheiden zur Politik hier auch. Und man stelle sich vor, dass die während des Zweiten Weltkrieges Dönitz beispielsweise per Funk ganz offen gesagt hätte, Achtung, ihr könnt jetzt angreifen mit den U-Booten. Eine völlig absurde Vorstellung. Und aus diesem Grunde muss man sich jetzt fragen, steht dahinter eine Strategie? Denn wir haben ja eine Situation, wo die Ereignisse sich überschlagen und die offenbare Kriegseintrittssituation der NATO, speziell Deutschland, in einen Krieg gegen Russland mittlerweile ganz offen diskutiert wird. Auch wenn Sie sagen, ja, wir müssen vermeiden, dass wir da offiziell eintreten. Wir sehen ja, dass es bereits stattfindet.
Andreas, Emmanuel Macron, der französische Staatspräsident, der hatte ja letzte Woche auch angekündigt, Truppen in die Ukraine schicken zu wollen.
Genau, es sollen Bodentruppen rüberkommen. Und im Nachhinein haben wir ja festgestellt, durch eine intellektuelle intellektuell überforderte Journalistin bei der ARD, ich glaube in den Tagesthemen, die dann nochmal aus Versehen gesagt hatte, dass das mehrere Staaten waren in Europa, die die Versendung von Bodentruppen auf ukrainisches Gelände eben halt fordern. Also man geht dann, wie wir das neulich besprochen hatten in dem Podcast, nach Junkers vor. Man gibt dann solche Dinge rein, wartet, wie die Reaktion ist. Und wenn die Gegenreaktion nicht zu groß ist, dann zieht man es durch, bis man es nicht mehr zurückziehen kann. Also wir sehen hier eine Strategie des Krieges. Also Tichy beispielsweise, der beschreibt das ja auch. Die Ereignisse jetzt fallen ja zufällig in eine Woche, in der Deutschland und seine militärische Führung sich ja sowieso der Lächerlichkeit preisgegeben haben. Erst versuchte er die Fregatte Hessen im Roten Meer, hatten wir gerade gelesen, Drohnen befreundeter Partner vom Himmel zu holen, nämlich US-Drohnen. Und dann stellt sich heraus, dass erstmal die Dinger gar nicht getroffen haben und dass es auch gar keinen Nachschub an Waffen gibt. Die Industrie hat längst die Produktion eingestellt. Also Deutschland ist ja gleichzeitig international zur Lachnummer verkommen. Und das führt natürlich auch zu einer Isolierung. Welcher Staat möchte denn gerne mit einem anderen Staat kooperieren oder in Verbindung sein oder Partnerschaften pflegen, die selber als Lachnummer gelten? Man distanziert sich ja davon. Also man sieht hier einen Krieg gegen Deutschland regelrecht.
Ja, und wir wissen noch nicht genau, können das nicht einordnen, wie groß dieser Skandal jetzt wirklich ist, weil zum Beispiel Roderich Kiesewetter, der ja die ganze Zeit schon Krieg schürt, der hat gerade in einem, ja, es ist, glaube ich, ein Interview gewesen, die Frankfurter Rundschau hat das veröffentlicht, der schließt nicht aus, dass es eventuell noch mehr geheime Informationen gibt, die die Russen bereits in den Händen haben. Und Kiesewetter sagt, dass Olaf Scholz als deutscher Bundeskanzler inzwischen ein Sicherheitsrisiko ist.
Naja, also das große Sicherheitsrisiko dürfte Herr Kiesewetter und Frau Strack-Zimmermann sein, die ja gewissermaßen als Handlungsbevollmächtigte der Pharmaindustrie über den Regierungsstrukturen manchmal stehen, die permanent ein Mikrofon vor den Mund gehalten bekommen. Nicht diejenigen, die versuchen, einen Krieg zu verhindern. Herrn Kujat, der kann froh sein, wenn er überhaupt ein Interview bekommt, der nämlich logischerweise als Militärexperte versucht, einen Krieg zu vermeiden. Das sollten auch die Militärs immer. Stattdessen sind die Lobbyisten wie Kiesewetter und Strack-Zimmermann dabei und versuchen, Deutschland zum Exportweltmeister jetzt von Kriegsgerät zu machen. Und wozu das führt, da müssen wir auch noch drüber sprechen.
Ja, Roderich Kiesewetter, CDU-Politiker, hinterhergetragen hier für alle die, die vielleicht mit dem Namen nichts anfangen können. So, jetzt wollen wir mal zu den konkreten Inhalten dieses abgehörten Gesprächs kommen. Die Berliner Zeitung hat auch einen erstaunlich klaren Bericht dazu heute veröffentlicht. Die schreiben Folgendes. Es geht um die Ukraine. Die Offiziere sprechen darüber, dass andere Nationen bereits mit Soldaten in der Ukraine seien. Wörtlich wird einer der Generäle zitiert mit folgenden Sätzen. Die Engländer haben ein paar Leute vor Ort und wir wissen ja mittlerweile, dass viele Leute mit amerikanischem Akzent in Zivilklamotten herumlaufen. Wie würdest du denn diese Aussage einordnen? Das klingt ja tatsächlich wie eine Art Vorbereitung, in den Krieg einzutreten von Seiten des Westens dort vor Ort.
Ja, also es ist ja nichts Neues, dass ja auch wir schon vor Jahren schon darüber gehört haben, dass die Engländer bestimmte Lang- oder Mittelstreckenwaffen eben halt in die Ukraine rüberbringen wollten und so weiter. Dann, dass dann diese Geschichte mit den Tauschgeschäften zwischen Polen und Deutschland, man hat ja versucht, Umgehungstatbestände zu bringen, um eben halt irgendwie in den Krieg reinzukommen. Es ging ja gar nicht darum, den Krieg zu verhindern, sondern aus meiner Sicht geht es darum, irgendwie in diese Kriegshandlung zu kommen, bis dann irgendwann die neue Qualität durch Herrn Pistorius, dem aktuellen Kriegsminister, plötzlich nach vorne kam, der dann sagte, wir müssen jetzt kriegstüchtig werden und plötzlich die Begriffe der Ostflanke auftauchten. Das ist ja so ein Prozess, wo man mit den Vokabeln sich immer mehr herantastet, aber man erkennt hier ein Ziel und dann hört man plötzlich von irgendwelchen irgendwelchen geheimen Dokumenten, die geleakt wurden, angeblich aus Russland. Und zwar, dass Russland eben halt Europa überfallen wollte mit irgendwelchen wilden Spekulationen. Nichts im Prinzip in sich schlüssig dargestellt, keine wirklichen klaren Dokumente, sondern quasi nur Aussagen. Also das Ganze ist schon sehr eigenartig.
Ja, und dann gibt es ja einen Bericht im Portal Telepolis vom 19. Januar 2024. Und da gibt es ganz spannende Aussagen.
Ja, also da gibt es ja dieses Geheimpapier der Bundeswehr und dem ein Szenario ja zugrunde legt, in dem mit massiven Truppenverlegungen er auf einen aus NATO-Sicht, das ist das, was ich gerade gesagt habe, möglicherweise bevorstehenden russischen Angriff reagiert wird. Und generell wird dieser raschen Verlegung von Soldaten und Material an die Grenzen Russlands inzwischen große Bedeutung beigemessen. Es geht beim Quadriga-Manöver ja um die schnelle Truppenverlegung an die russische Grenze. Und in einem Geheimpapier werden diese ganzen Szenarien durchgespielt. Vor allem logistisch stellt dies ja eine enorme Herausforderung dar, wobei Deutschland und die Bundeswehr hier eine zentrale Rolle spielen. Und an dieser Stelle müssen wir auch über ein weiteres Thema kurz sprechen, was nämlich unmittelbar dazu gehört. Das ist das Thema Transnistrien. Keine Sorge, ich gehe nicht zu weit rein. Welches in der Ukraine auch immer brisanter wirken könnte. In einer aktuellen Resolution, genau in diesen Tagen, hat das Parlament der von vielen Staaten nicht anerkannten Republik Transnistrien, man nennt das de facto Regime, also Russland um Schutz gebeten. Und Moskau erklärte, dieser Schutz sei einer der Prioritäten. Bereits seit Jahrzehnten sind russische Soldaten übrigens in der moldauischen Region stationiert. Also Moldawien ist ja ein Staatsgebiet, die sich immer mehr mit Rumänien anfreunden und so weiter und eventuell sogar Moldawien dort einfließen lassen wollen. Und Transnistrien ist eine Gruppe, die sich separat erklärt haben. Und die Bitte aus Transnistrien, die erinnert natürlich an die pro-russische Separatistenforderung im Osten der Ukraine im Februar 2022. Das war eine ähnliche Situation und damit begründete Moskau den groß angelegten Angriff auf die Ukraine, nämlich im Februar 2022. Natürlich auch aufgrund der Nichteinhaltung des Minsker Abkommens durch Kiew. Also nochmal kurz, Transnistrien ist eine Art Exklave von Russland und Russland hat dort bereits seit Jahrzehnten eigenen Soldaten in Transnistrien stationiert. Vielleicht ganz kurz, jeder sollte mal versuchen, sich in einer Landkarte mal Transnistrien und auch Ukraine sich mal vor Augen zu führen, dass man sieht, wo ist die Krim, wo liegt das Ganze. Dann wird man nämlich relativ schnell feststellen, dass Russland jetzt quasi auch gefordert wird, weitere Angriffe zu fahren. Das heißt also, auch an dieser Stelle wird das Aggressionspotenzial erhöht.
Ja, und das alles findet außerdem gleichzeitig statt mit eben auch Steadfast Defender, diesem großen NATO-Manöver, das größte überhaupt seit Ende des sogenannten Kalten Krieges. Weswegen deshalb die diesbezüglichen Abläufe im Moment gerade eingeübt werden. Im Zusammenhang damit will die Bundeswehr ja jetzt von Februar letzten Monats also an bis Mai in den Quadriga-Manövern mehrere Monate lang, du hast gerade schon drüber gesprochen, ebenfalls die schnelle Verlegung von Truppen und Material erproben. Und das ist jetzt schon losgegangen, alles zeitgleich. Die Süddeutsche hatte am 14. November 2023 geschrieben zu diesem Manöver, nun soll der Ernstfall im großen Maßstab geübt werden. Bis zu 40.000 Soldaten sollen zur NATO-Großübung Steadfast Defender allein aus den USA kommen. Teil des Manövers ist auch die von Deutschland organisierte Übung Quadriga. Damit will die Bundeswehr den raschen Aufmarsch an die NATO-Ostflanke trainieren. Andreas, es wird ja jetzt auch immer schwieriger zu unterscheiden, was ist noch Übung und wo wird es schon ernst?
Ja, also da kann man ziemlich deutlich sagen, wenn man in einem Kriegsgebiet von einem Manöver spricht, dann muss man das deutlich hinterfragen, ob das überhaupt noch ein Manöver ist oder ob es sich dabei um Kriegshandlungen oder Kriegsvorbereitungen handelt. Und noch einmal, die NATO verlegt, wie gesagt, ihre größten Truppen in die baltischen Staaten an die Westgrenze von Russland. Und die Berliner Zeitung hat dazu auch geschrieben, und die schreiben zum Beispiel, dass im Fall der Taurus zu prüfen sei, wie die Ukraine am Gerät trainiert werden könnten. Das wird auch ganz konkret besprochen. Also das Training dauert dann einige Monate, heißt es dann. Und daher sei zu überlegen, wie die Einsätze der Ukraine unterstützt werden könnten, ohne dass es zu einer direkten Beteiligung Deutschlands komme. Ich finde das immer so witzig, wenn die, oder nein, witzig ist es nicht, so dramatisch im Prinzip, dass man immer wieder sagt, wir wollen uns am Krieg beteiligen, aber wir wollen uns am Krieg nicht beteiligen. Also das ist ja ein Paradoxon an sich. Und ein Offizier sagte, es sei das Alleinstellungsmerkmal dieser Taurus-Kampfklasse. Das ist übrigens wirklich eine gefährliche Waffe, die übrigens auch funktioniert. Aber dass sie die Brücke im Osten und Munitionsdepots bekämpfen könnte. Also all diese Aussagen sind hochkonkret. Also es geht hier nicht nur irgendwie, was wäre, wenn da irgendwo mal was passieren würde, sondern es geht um Angriffspläne in ganz differenzierter Form gegen russische Vermögenswerte.
Ja, und das war jetzt schon ein Zitat aus diesem sogenannten Geheimgespräch, das jetzt aufgedeckt wurde. Und da wird es noch konkreter. Wir zitieren mal aus der Berliner Zeitung, damit sind wir immer sicher, dass es besser als hier russische Quellen zu verwenden. Ein anderer Offizier, schreibt die Berliner Zeitung, wirft ein, dass ein Angriff auf die Brücke, also hier ist die Krimbrücke gemeint, nicht so einfach sei, weil wörtlich wir uns die intensiv angeguckt haben. Mit anderen Worten, Andreas, das läuft schon länger.
Ja, ja, natürlich. Und man hat ja auch schon einige Erfahrungen gemacht, weil die Brücke ja schon an mehreren Kanten von der Ukraine auch selbst angegriffen wurde. Die Brücke ist leider aufgrund ihrer Größe wie ein Flugplatz zu sehen. Und aus diesem Grunde wird es eben halt sehr schwierig, die anzugreifen.
Ja, es heißt, also einer der Offiziere sagt, man würde vermutlich 10 oder 20 Flugkörper benötigen. Und einen Pfeiler zu treffen sei nicht ausreichend. Wörtlich, da machen wir unter Umständen nur ein Loch rein und dann stehen wir da. Allerdings sei klar, dass die Ukraine die Brücke angreifen wolle. Also auch das scheint ja schon ein geplantes Szenario zu sein. Einer dieser Offiziere sagt in diesem Geheimgespräch, wir alle wissen ja, dass sie die Brücke rausnehmen wollen. Das ist klar. Und wir wissen auch, was das am Ende bedeutet. Andreas, was bedeutet das denn am Ende?
Ja, also wir können das natürlich alles überhaupt noch nicht sagen, denn die Brücke ist natürlich eine ganz wesentliche Infrastruktur für den Militärnachschub. Und wenn die beispielsweise dabei zu Schaden käme, dann wäre das eine Herausforderung Moskaus, jetzt das große Programm zu fahren. Und das ist natürlich jetzt auch politisch sehr wichtig. Also praktisch ist es so, dass Deutschland im Prinzip bereits schon in den Krieg eingestiegen ist und sich an der Sprengung der Krimbrücke direkt beteiligen will oder vielleicht sogar auch schon hat. Denn die Offiziere sind ja in dem Geheimgespräch sogar noch konkreter geworden. Und auch da schreibt die Berliner Zeitung einiges dazu. Die Debatte dreht sich schließlich darum, wie verhindert werden könne, dass es einen direkten Link der Streitkräfte in die Ukraine gibt. Es wird also erwogen, bestimmte Informationen zur Zielsteuerung des Taurus, zum Beispiel im Auto über Polen, in die Ukraine zu schaffen, um die Spuren nach Deutschland zu verwischen. Also da sind schon ziemlich klare Strukturen, nämlich von Manipulation von Propaganda und Verwischungstechniken und so weiter. Wir reden hier also ganz klar von militärischen Strategien, die ganz konkret diskutiert werden.
Die Frage ist, die ich jetzt dazwischen schiebe, Andreas, du hast vorhin gesagt, so etwas würde auf ganz anderen Ebenen geplant werden, als es der Bundeskanzler entscheiden könnte. Der wird dann irgendwann vor vollendete Tatsachen gestellt, könnte man sich vorstellen. Also wir spekulieren ja hier. Was glaubst du denn, was weiß Scholz, beziehungsweise warum hat er in den letzten Tagen so klar wie noch nie eigentlich, auf einmal gesagt, dass Deutschland die Taurus nicht liefern will?
Also Scholz ist für mich übertragen gesehen ein Kanzler mit einer schweren Kugel am Bein mit einer Kette, der im Prinzip überhaupt nicht in der Lage ist, frei zu entscheiden. Aber auch er hat so etwas wie ein Gewissen. Wir dürfen ihn auch nicht unterschätzen. Wir wissen anhand seiner Reisen nach Washington, dass er dann kurz seine Order bekommt, was er zu tun und zu lassen hat. Und dann geht er wieder zurück. Das heißt, in seiner Entscheidungsfreiheit völlig eingeschränkt ist. Und in dieser dramatischen Situation mit dieser schweren Kugel am Bein, die man NATO und Pentagon nennt und die CIA-Geheimdienste und so weiter. Wir dürfen nicht vergessen, dort werden ja letztendlich die Dinge gestrickt und auch entschieden. Und dann versuchen oder zu versuchen, da irgendwie Deutschland halbwegs schadfrei zu halten, ich kann es noch nicht genau beurteilen, denn ob er wirklich in der Lage ist, die Zusammenhänge komplett zu durchblicken, das erschließt sich meiner Kenntnis. Die Geschichte, dass er immer alles vergisst, das sehe ich als Strategie seiner unterstellten kriminellen Handlungen. Aber wir müssen das jetzt einfach verfolgen, wie es sich weiterentwickelt.
Ich knüpfe noch mal an das vorher hier schon Zitierte aus der Berliner Zeitung, um was es in diesem, wenn ich Geheimgespräch sage, meine ich es immer in Anführung, denn wie schon berichtet, die ganze Welt weiß inzwischen davon und da ist gar nichts geheim. Aber es wurde da auch noch die Möglichkeit diskutiert, wörtlich die Briten zu fragen, ob sie bei einer Zwischenlösung mitwirken könnten, bis die Ukrainer selbst in der Lage seien, das Taurus-System vollständig zu bedienen. Andreas, man kann ja durchaus nachvollziehen, dass Russland empört, entsetzt ist und diese Vorgänge sehr ernst nimmt.
Naja, und wenn man sich beispielsweise mal auch die verbotenen russischen Sender ansieht, wir verbreiten sie ja nicht, aber wir versuchen natürlich auch die Informationen zu bekommen, dann haben wir festgestellt, dass Herr Lavrov selbst sich als Außenminister Russlands zu Wort gemeldet hat und die Situation äußerst ernst nimmt. Das heißt, das Ganze hat jetzt die obersten Kreise erreicht. Das heißt, der Kreml ist alarmiert und wir können ziemlich sicher sein, dass dann irgendwann etwas passiert. Und ich möchte noch mal daran erinnern, im Jahre 2017, 18, 19, 20, 21 war dieser Krieg in der Ukraine immer weiter am Eskalieren. Und er ist ja dann im Februar 22 in eine neue Qualität reingekommen durch den Angriff Russlands. Noch 21 im Dezember hat Russland versucht, ein Gespräch hinzubekommen im Rahmen einer Kommunikation, diese Auseinandersetzung zu vermeiden. Man hat es in den Wind geschlagen, man hat es nicht ernst genommen und dann plötzlich war der Krieg da. Und dann ist das Zurück nicht mehr so einfach. Und das ist das Problem. Das heißt, dass wir hier darüber reden, bedeutet, es muss dringend verhindert werden. Ich kann mir vorstellen, wie Herr Kujat nachts, wenn er wach wird, dann denkt, um Himmels Willen, wie können wir das noch verhindern? Denn wenn es dann zu einer militärischen Eskalation kommt, lässt die sich nicht morgen wieder abschalten. Dann beginnt ein Prozess. Und da haben wir wirklich genügend Erfahrung in Europa.
Also, wir gehen mal in die Reaktionen aus Russland hinein. Und zwar Thomas Röper von Antispiegel hatte schon gestern erste Reaktionen aus Russland veröffentlicht. Inzwischen sind einige dazugekommen. Und da wird zum Beispiel zitiert Konstantin Kossatschew, der ist Senator und Außenpolitiker und vor allem stellvertretender Vorsitzender des Föderationsrates der Bundesversammlung der Russischen Föderation. Und der hat auf Telegram Folgendes geschrieben. Der Skandal um die Mitschnitte von Gesprächen zwischen namentlich genannten und sehr hochrangigen Offizieren der Bundeswehr, in denen bereits konkrete Angriffspläne auf die Krimbrücke erörtert wurden, muss gravierende Folgen haben. Wenn keine überzeugende Widerlegung und Beweise folgen, muss die wahre Rolle Deutschlands im Ukraine-Konflikt komplett überdacht werden. Die, wie sich jetzt herausstellt, die Aussagen von Bundeskanzler Scholz über die prinzipielle Nichtbeteiligung Deutschlands an dem Konflikt völlig widerlegt. Es handelt sich um eine direkte Beteiligung, und sie könnte nicht direkter sein. Wir sind jetzt im Krieg, sagt einer der deutschen Generäle in diesem Gespräch.
Und das sind wirklich dramatische Entwicklungen, was hier besprochen wird. Man spricht von gravierenden Folgen. Gravierende Folgen haben wir gerade zum Beispiel in Ostgebieten der Ukraine. Und Scholz, der war noch nie so nah am Scheitern wie heute. Und es ist schon wirklich also auch naiv zu vermuten, dass einige hochrangige Militärs irgendetwas hinter dem Rücken des Kanzlers vorbereiten.
Ja, da spricht eben auch dieser gerade schon genannte stellvertretende Vorsitzende des Föderationsrates der Bundesversammlung der Russischen Föderation, Kossatschew, noch weiter. Er spricht eben auch von Naivität, wenn man denken würde, dass ja, hochrangige Militärs irgendwas hinter dem Rücken des Kanzlers vorbereiten. Das bedeutet, sagt er, dass Berlin, wie Sie es nennen, bis über beide Ohren in direkte Kriegshandlungen verwickelt ist und sogar Pläne für Angriffe auf die russische Infrastruktur ausarbeitet. Und jetzt hebt er die Bedeutung der Krimbrücke hervor. Er sagt, da geht es nicht allein um militärische Einrichtungen, sondern vor allem um eine Brücke über die Personenzüge und Tausende von zivilen Autos fahren. Wir werden allen Grund haben, sagt er, die deutsche Führung als direkten Komplizen bei den Verbrechen der Kiewer Nazis zu betrachten, für die Angriffe auf zivile Objekte und Zivilisten normal sind.
Ja, man muss sich das mal unter diesen völkerrechtlichen Gesichtspunkten eben halt mal ansehen, dass hier Planungen nicht gegen militärische Einrichtungen, das ist ja das, was man immer vorwirft in Kriegen, wenn irgendwelche zivilen Opfer sind, als Kollateralschäden. Aber hier geht es um einen kompletten Angriff gegen die zivile Bevölkerung, zumindest unter Inkaufnahme großer Teile. Natürlich mit der Argumentation, dass diese Brücke von Kertsch rüber auf die Krim natürlich auch für Militärtransporte benutzt wird.
Ja, und Herr Kossatschew führt weiter an. Wir lesen das deswegen vor, weil in den Mainstreamern wird man davon wenig hören. Das hat hier Thomas Röper übersetzt. Und ich denke mal, es ist wichtig, die Haltung Russlands dazu zu kennen, und zwar etwas genauer zu kennen. Kossatschew sagt, gerade erst hat der Bundestag grünes Licht für die Lieferung von Waffen an das Kiewer Regime gegeben, mit denen gezielte Angriffe auf strategisch wichtige Einrichtungen tief hinter den russischen Linien durchgeführt werden können. So ist das dort wörtlich auch beschrieben worden. Nach den abgehörten Gesprächen der deutschen Militärs zu urteilen, sagt er jetzt, geht es nicht mehr nur um die Lieferung von Waffen. Was Berlin so gerne vor der Öffentlichkeit verbergen wollte, ist bereits Tatsache. Deutschland kämpft auf der Seite der Ukraine. Es ignoriert absolut den Willen der eigenen Bevölkerung. Andreas, und das scheint ja auch zu stimmen, weil bei allen möglichen Umfragen immer wieder zum Vorschein kommt, dass die deutsche Bevölkerung keinen Krieg mit Russland wünscht. Und Kossatschew sagt, die deutsche Führung muss nicht nur uns, sondern auch den eigenen Bürgern eine erschöpfende Antwort auf die bekannt gewordenen Fakten und die Versuche geben, das Land in einen direkten militärischen Konflikt mit einer Atommacht zu ziehen.
Ja, und das ist die Hoffnung natürlich, die bei mir immer noch im Unterbewusstsein mitschwingt. Und ich bin kein Freund von Hoffnungen, sondern von Zahlen, Daten und Fakten. Aber wir sehen natürlich auch in der Vergangenheit an der Art der russischen Reaktionen, dass sie sehr wohl unterscheiden, und das legen sie auch immer wieder ganz deutlich hervor, wenn sie kommunizieren, zwischen dem Wunsch des Volkes und eben halt der Regierung oder der Regime, die dieses Land in ein Chaos stürzen können wollten. Und genau das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn wir reden hier über nichts anderes als über den Eintritt wieder in kriegerische Handlungen in Europa, speziell in Deutschland.
Ja, und noch heftiger hat Dmitri Medvedev reagiert. Er ist stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates. Er war ja auch mal Präsident des Landes. Er hat auf seinem Telegram-Kanal Folgendes geschrieben. Zu dem Gespräch von Bundeswehroffizieren über geplante Angriffe auf unser Land. Unsere ewigen Gegner, die Deutschen, sind wieder zu eingeschworenen Feinden geworden. Schauen Sie, mit welcher Gründlichkeit und in welchen Details die Deutschen über Angriffe auf unser Territorium unter Verwendung von Raketen mit erhöhter Reichweite diskutieren. Objekte für Angriffe und die wahrscheinlichsten Wege auswählen, um unserem Vaterland und unserer Bevölkerung maximalen Schaden zuzufügen. Dabei vergessen Sie nicht die Verwendung der verlogenen Rhetorik über die Nichtbeteiligung Deutschlands an dem Konflikt. Wer hätte sich das noch vor kurzem vorstellen können? Wie soll man darauf diplomatisch reagieren? Ich weiß es nicht. Und dann sagt Medvedev, aber eines weiß ich, man kann es nicht besser sagen als der Dichter K. Simonov 1942. Ich lese nur ganz kurz in dieses Gedicht hinein, weil damit doch sehr deutlich wird, was Medvedev hier meint. Also dieser Dichter Simonov hat 1942 Folgendes geschrieben. Er hat es so gewollt, es ist seine Schuld. Soll sein Haus brennen, nicht deins. Und soll nicht deine Frau, sondern seine Frau zur Witwe werden. Deine Frau soll nicht weinen, sondern seine Mutter, die ihn geboren hat. Nicht deine, sondern die seiner Familie soll vergeblich warten.
Ja, das sind jetzt die Dinge, die zu Herzen gehen. Also es ist wirklich, wirklich irre. Wir sollten nicht mit diesen wüsten Kriegsfantasien von russischer Seite jetzt enden. Medvedev ist natürlich für eine harte Sprache bekannt. Er ist ein Hardcore, das muss man auch ganz klar sagen. Und er ist jetzt nicht der Entscheider. Zum Glück, muss man ganz klar sagen. Zumindest nicht, wenn man das zugrunde legt, was er teilweise so veröffentlicht. Aber die Lage ist allemal extrem ernst.
Ja, und es gibt ja noch weitere Themen, die hier jetzt reinspielen, Andreas. Das müssen wir jetzt auch noch kurz aufgreifen, denn wir beide sprechen schon seit einiger Zeit regelmäßig darüber. Es gibt verschiedene Informationen zu einem Vorgang, den die 2+4-Verträge anbelangen. Auch Peter Heisenko hat dazu in einem größeren Aufsatz Stellung bezogen und demnach schließt man nicht aus, dass Russland vorhaben könnte, den über die sogenannte Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten DDR und BRD, diesen 2+4-Vertrag, aufzulösen. Welchen Grund könnte Russland hier konkret anführen?
Genau das sind die Gründe, die wir hier besprechen. Das ist ja relativ einfach. Nämlich entgegen der Festlegungen des 2+4-Vertrages, da werden deutsche Waffen gegen Russland, Russland ist ja die Rechtsnachfolgerin der UdSSR, quasi eingesetzt. Das besprechen wir die ganze Zeit. Das Dokument über die endgültige Regulierung der Beziehung zu Deutschland, so heißt das, wurde am 12. September 1990 damals in Moskau unterschrieben. Und dieser Vertrag, der trat im März 1991 dann auch in Kraft. Dieser 2+4-Vertrag, die 2, das sind die DDR und die Bundesrepublik, und die 4, das sind auf der anderen Seite die Besatzungskräfte, das waren damals die UdSSR, Frankreich, Großbritannien und USA.
Ja, und in diesem Vertrag ergeben sich ja mehrere Schlüsselpositionen, die auch eindeutig festgelegt sind. Wir hatten vorhin drüber gesprochen, lass sie uns mal kurz ansprechen.
Also es gibt, aus dem Artikel 1 ergibt sich zum Beispiel dieser Verträge, dass zur Wiedervereinigung Deutschlands klar erklärt wurde, dass das vereinte Deutschland keine seiner Waffen jemals einsetzen wird und dass von deutschem Boden nur Frieden ausgehen wird. Unter 1. Unter Artikel 3, das ist die Schlüsselposition 3, besagt, dass ein klarer Verzicht auf Herstellung und Besitz von atomaren, biologischen und chemischen Waffen festgelegt wird. Und die Schlüsselposition aus Artikel 5, die besagt, nach dem Abzug der sowjetischen Streitkräfte vom Gebiet der damaligen Deutschen Demokratischen Republik und Ostberlins, dass nur deutsche Streitkräfte stationiert werden dürfen, also keine ausländischen Kontingente und NATO-Truppen.
Andreas, es wird ja immer wieder angeführt, dass Deutschland bis heute keinen Friedensvertrag mit den Besatzern vereinbart hat. Was bedeutet das denn in der Konsequenz?
Dann gibt es mehrere Meinungen. Also der 2+4-Vertrag wird von vielen Experten höher bewertet als ein Friedensvertrag. Da gibt es einen Rechtswissenschaftler, der heißt Klaus Stern, und der hat dazu Folgendes geschrieben. Ich habe das mal rausgesucht. Ein zusätzlicher Friedensvertrag ist daher weder geplant, noch macht er Sinn. Alles, was ein Friedensvertrag füglich enthalten sollte, ist mithin geregelt. Der 2+4-Vertrag ersetzt damit Kraft seines auf mehr als Frieden gerichteten Inhalts jeden Friedensvertrag mit den Kriegsgegnern. Und was wir jetzt erschreckend transparent erfahren, ist natürlich, dass die Handlungen der Bundesregierung offenbar gegen diesen gesamten Vertrag verstoßen. Und jetzt stellt sich die Frage, was bedeutet das, wenn Russland den Wiedervereinigungsvertrag aufgrund dieser Verwerfungen für nichtig erklärt? Und die Folgen für Deutschland sind hier wirklich unabsehbar. Und die Bundesregierung hat es tatsächlich geschafft, dass wir uns wieder an der Schwelle in Richtung Vernichtung Deutschlands im Prinzip heranmanövrieren könnten. Das darf doch nicht wahr sein.
Ja, also es war wichtig, dass wir das vielleicht am Ende nochmal dazugenommen haben, diese Informationen, denn auch die spielen bei diesen Gesamtvorgängen nicht nur aus westlicher Sicht eine große Rolle, sondern vor allem auch aus russischer Sicht, die wir unbedingt in all die Vorgänge mit hineinnehmen müssen. Und wenn in Zeiten wie diesen etwas vonnöten ist, neben einer erforderlichen Demokratie bzw. Friedensbereitschaft und Diplomatie vor allem, ist es die Empathie. Also ohne Empathie kommen wir ja gar nicht weiter. Wir müssen uns in die andere Seite hineinversetzen und ausloten, was zu Frieden und was vor allem auch in Richtung Krieg führen kann.
Genau, und es geht nicht darum, dass wir Panik schüren wollen. Im Gegenteil, es geht darum, dass wir uns dieser Sachlage bewusst werden müssen. Da werden von unseren Regierenden und von den entsprechenden Strukturen dieser gesamten Komplizenschaft, da werden dann Dinge konstruiert, wie in Potsdam irgendwelche Remigrationskonferenzen, die einzig und allein eigentlich nur propagandistische Zwecke haben und auf Lügen basieren. Auf der anderen Seite laufen wirklich dramatische Geschichten ab, die ganz Deutschland schwer tangieren könnten. Aufgrund dieser unsinnigen Dinge, wie dieser AfD-Bashing-Geschichte, gehen Millionen auf die Straße und demonstrieren gegen rechts, gegen eine Richtung. Nicht gegen oben, nicht unten, nicht links, sondern gegen rechts demonstrieren sie, ohne zu wissen, was sie da eigentlich tun. Während auf der anderen Seite eine hybride Kriegsführung geplant wird, die einem wirklich Sorgen machen muss. Und ich frage mich, wo sind jetzt die Millionen Menschen, die auf die Straße gehen? Und es liegt an jedem selbst. Vielleicht noch eines. Durch unsere Gedankenformen sind wir in der Lage, eine andere Energie dort reinzubringen, um ein morphogenetisches Feld zu nähren. Daher noch mal ganz kurz auch ein Hinweis auf unseren Kongress, wo wir auch genau diese Dinge beschreiben. Wie geht man mit solchen Sachen nämlich um?
Ja, ganz genau. Das ist der Kongress Kraftvoll in den Durchbruch. Online-Kongress 15. bis 17. März. Dort sind Experten wie Christopher Vasey, die uns erklären, wie jeder Einzelne, weil jeder wird jetzt sagen oder viele werden sagen, was kann ich denn jetzt tun? Ich stehe völlig hilflos hier. Ja, wir können alle unsere Gedanken ordnen in Richtung Frieden. Sei es mit dem Nachbarn, wo es um den Gartenzaun oder die Bäume geht, die rüberwachsen, oder was auch immer. Wenn wir ein morphogenetisches Feld des Friedens schaffen, wird das Dunkel es irgendwann nicht mehr schaffen, darüber hinauszukommen. Ja, ihr Lieben, wir können diesen... Das ist nun wirklich ein Abhörskandal, nicht das, was in Potsdam damals vor einigen Wochen war, sondern das hier ist der wahre Abhörskandal. Wir wissen nicht, vielleicht hat Herr Kiesewetter recht, vielleicht haben die Russen noch mehr Material. Wir wissen nicht, was noch kommt. Wir können noch nicht einordnen, wie die Reaktionen der einzelnen Länder, der einzelnen Politiker, der einzelnen Militärs sein wird. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, selbstverständlich mit Meldungen im Kanal und auch gegebenenfalls natürlich in unserem Podcast. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir wünschen euch trotzdem ein schönes Wochenende. Danke, Andreas.
Ja, alles Liebe. Ciao, ciao.